Hallo und herzlich willkommen bei Das kleine Glück, der Podcast für positive Ideen, Impulse und Inspiration. Ich bin Gina und als Glücksministerin berichte ich echt authentisch und mitten aus dem Mannheimer Leben über Geschichten, Gedanken rund um die Themen wie Glück, Zufriedenheit und Lebensgestaltung. Ich sitze hier in einem ganz gemütlichen Mannheimer Innenhof heute. Es ist ein bisschen kühl, obwohl es noch mitten im Sommer ist. Und ich habe heute einen Gast bei mir und diesen Gast habe ich schon seit geraumer Zeit auf dem Schirm. Und wir haben uns heute das allererste Mal live und in Farbe gesehen und gedrückt. Und das ist die liebe Merle Zierk. Hallo Merle.
Hallo Gina. Schön, dass ich bei dir sein darf und dass wir uns jetzt hier endlich mal in echt kennenlernen dürfen.
Ja. Bisher kennen wir uns rein über Instagram, oder sehe ich das anders? Ich wüsste nicht, aber darüber habe ich dich kennengelernt und habe deine Geschichte so ein bisschen verfolgt und sehe, wie du an die Thematiken rangehst und bin wirklich fasziniert und berührt. Und deswegen war es mir auch sehr wichtig, dich beim Podcast dabei zu haben und ein bisschen mehr aus dir rauszukitzeln und zu erfahren. Also danke, dass du schon mal dabei bist. Magst du erzählen, wer du bist, was du machst und was deine Herzensthemen sind? Mhm.
Wie wir uns kennengelernt haben, das kann ich auch nicht mehr zurückverfolgen, ob ich zuerst vom Ministerium für Glück irgendwie was gesehen habe oder du mich. Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall, also bei mir hat es auch gleich eingeschlagen wie die Bombe und habe mir gedacht, ja super, dass es hier in Deutschland endlich auch sowas gibt. Dem muss ich weiter folgen, dranbleiben und ich finde es ganz toll, was du machst und deswegen freut es mich umso mehr, dass jetzt auch heute über das, was mir so im Leben bisher schon erfahren ist, auch mal sprechen. Mhm. Kurz zu mir. Also ich bin eigentlich aus Franken, bin dann aber für meinen Traumjob, nämlich fürs Fernsehen, nach München umgezogen und habe dort auch so 10, 11 Jahre in dem Job gearbeitet, als Fernsehredakteurin, als Filmemacherin. Bin dort regelrecht aufgegangen in dieser Arbeit. 2012 habe ich dann aber eine schwere Krebsdiagnose bekommen. Gebärmutterhalskrebs im fortgeschrittenen Stadium. Und man kann sich vielleicht vorstellen, ich war da gerade 30 Jahre alt, dass erstmal nicht so ist wie beim Alten. Und,
kam das raus, darf ich fragen?
Ich habe ein halbes Jahr vor der Diagnose schon Schmerzen bekommen und immer auch während meinen Tagen war das ganz, ganz schlimm und dachte schon, da ist irgendwas komisch und anders als sonst. Bin auch zu Ärzten gegangen und keiner hat was gefunden. Irgendwann kam dann auch so, ich soll mich mal nicht so anstellen, was soll ich schon mit 30 Jahren haben? Da sind dann noch einige andere Geschichten passiert, die ich lieber nicht so sage, weil die schrecken auch ab. Aber letztendlich ist es dann ein halbes Jahr nach meinen ersten Symptomen rausgekommen. Ich weiß nicht, inwieweit das in der Zwischenzeit auch einfach größer geworden ist.
Ja,
und
verstehe.
Am Ende war der 5 Zentimeter groß. Es musste operiert werden. Das heißt, Ende Dezember wurden dann meine Eierstöcke, meine Gebärmutter, meine Eileiter, alles rausgeräumt aus meinem Körper. Und dazu noch 70 Lymphknoten, wovon auch welche befallen waren schon.
Wow.
Und ja.
Das war Ende 2012.
Mhm.
Und 6 Jahre später sitzt du hier.
5 also, und noch ein bisschen
ja,
was.
Stimmt.
Genau.
Aber das heißt, es ist heute alles gut?
Mhm. Also man sagt ja, bei diversen Krebserkrankungen hat man so eine Zeit, 5 oder 7 Jahre. Bei mir waren es 5 Jahre. Danach ist man gesund oder geheilt. Ich habe irgendwie schon vorher entschieden, dass ich das bin. Aber die Schulmedizin, die hat halt eben Ende 2017 eben gesagt, sie brauchen jetzt nicht mehr so regelmäßig zu den Nachsorgen mehr zu kommen, wie ich das vorher getan habe. Und ganz offiziell bin ich jetzt auch aus der Statistik wieder draußen.
Also das ist ja schon mal voll schön, oder? Also ich habe natürlich deinen Werdegang damals nicht mitbekommen, weil ich dich jetzt noch nicht so lange verfolge, im positiven Sinne verfolge. Aber ich kann wahrscheinlich noch nicht mal sagen, dass ich es verstehen oder nachvollziehen kann, weil das eine Diagnose ist, weil das eine Situation ist, wenn man das nicht erlebt hat. Ich bin zwar ein empathischer Mensch, aber ich habe die Fantasie nicht, dass ich mir vorstellen kann, was man dadurch lebt. Nee. Wie war das Gefühl, sowas um die Ohren gehauen zu bekommen, so voll aus diesem Drive des Lebens rausgerissen zu werden?
das war wie im Film. Mhm. Also es war, ich habe vorher mal Filme gemacht und dann spielt man auch mit Musik und langsamer, keine Ahnung, dramatisch. Und das war genauso. Da hockt der Typ und sagt, also ich muss Ihnen jetzt was mitteilen. Ja, Sie haben da was an Ihrer Gebärmutter, es ist Krebs und wir operieren das jetzt raus. Und du denkst dir so, hä? Ist jetzt irgendwo eine Kamera? Oder du kannst das... Also ich konnte das zu diesem Zeitpunkt nicht fassen, nicht greifen. Ich habe dem erstmal gar nicht geglaubt. Ja. Und das ging dann halt auch weiter. Also ich wurde dann auf dem Flur im Krankenhaus aufgeklärt. Der hat dann so ein Operationsbogen hat er mitgebracht, ja, und hat dann, da war dann so eine Gebärmutter drauf gemalt, hat die dann so durchgestrichen. Und du sitzt als Frau, die noch keine leiblichen Kinder hat, daneben und denkst dir, sag mal, geht's dir eigentlich noch ganz gut?
Ja, einfühlsam und achtsam ist was anderes, ne?
Ja, und das sind solche Sachen, die machen die Diagnose noch einen Ticken schlimmer.
Ja, ja.
Also dieses...
Das ist die eine Sache und wie man es dann halt auch vermittelt und rüberbringt und damit umgeht, ist die andere. Wie ist der Verlauf gewesen? Wie hat sich deine mentale Einstellung vielleicht auch verändert? Oder deine Einstellung zum Leben?
Die hat sich komplett verändert, aber das war ein Prozess. Mhm. Also ich habe schon relativ am Anfang gespürt, dass ich da irgendwie Einfluss nehmen möchte. Also ich habe mich zum Beispiel dann selbst...
Oder fangen wir noch mal ganz kurz einen Schritt vorher an. Wie standst du vorher zum Leben? Wie warst du vorher drauf in deinem alten Leben?
Ich habe alles mitgenommen, was du dir vorstellen kannst.
Ja.
Also ich habe überall auf der Welt gearbeitet. Ich war immer auf Achse. Ich habe immer viel Alkohol getrunken. Essen sollte vor allem schnell gehen, satt machen. Ja, das war das, um was es ging. Ich war immer sportlich und sowas, aber ich habe Achtsamkeit, darüber habe ich gelächelt.
Ja.
Yoga, nix. Mhm. Ernährung, jetzt kommen wir nicht mit so einem Schmarrn. So bin ich durchs Leben gegangen. Wo ist die nächste Party? Das habe ich immer gefragt.
Gut, ich meine, da warst du auch zwischen 20 und 30, ist das natürlich auch so die Halligalli-Phase gerne mal.
Wahrscheinlich,
ne?
Ja. Auch. Also das war natürlich auch die Phase des Lebens, aber das hat sich halt jetzt alles einfach mal... Ja.
Und dann war quasi so Stopptaste von heute auf morgen gedrückt.
Ja.
Beziehungsweise Pausentaste, stoppen wir zum Glück nicht.
Ja.
Und dann warst du da in diesem schlechten Film gefangen. Wie ging es dann weiter? Wie hast du dich mental entwickelt, um zu der Frage zurückzukehren?
Ich glaube, das hat da angefangen, in diesem Krankenhaus bei der Diagnose. Und zwar habe ich mich dann dort auf eigener Gefahr oder auf eigenem, wie sagt man dazu, wenn man sich selbst entlässt. Also ich habe das auf eigener Verantwortung getan.
Ja,
weil ich gespürt habe, ich weiß darüber noch nichts. Ja, ich bin Redakteurin vom Beruf, ich muss das erstmal verstehen, damit ich
recherchieren.
Ja, damit ich eine Entscheidung treffen kann.
Ja, klar. Ja, klar.
Und das ist, glaube ich, das große Thema generell in unserem Leben, dass wir einfach, wenn sowas vor allem im Haus steht, dass wir angstgetrieben entscheiden und dass wir unser gutes Bauchgefühl, was wir eigentlich irgendwann mal hatten, komplett zur Seite schieben und einfach das machen, was uns jemand aufoktroyiert.
Mhm.
Und ich glaube, da hat diese mentale Reise angefangen, dass ich gesagt habe, nee, in 2 Tagen möchte ich nicht operiert werden. Ich möchte erst mal wissen, was ich da so für Chancen habe, ob es da noch jemanden Besseren gibt, was ich noch selber machen kann. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Dann habe ich das erst mal angefangen. Und da begann das dann, dass ich wirklich so, ich kann sagen, ja, auf die größte Reise gegangen bin, auf die ich jemals, also da muss man nicht nach Australien fliegen, das ist meine größte Reise gewesen. Und Monat für Monat mehr erfahren habe, vor allem über mich, aber auch...
Erstmal zu verstehen, wie der Körper funktioniert. Da hat man ja als Laie über den eigenen Körper teilweise auch keine Ahnung.
Nee, ich wusste noch nicht mal, was so das Fach Chinesisch, was sie alles da gesagt haben, habe ich ja nicht verstanden, was das bedeutet. Welches Stadium mit diesen Nummern dahinter und du bist da... einfach allein gelassen und muss dich selbst zurechtfinden. Und das ist, glaube ich, die erste Hürde, die wichtig ist zu nehmen, wenn man in so einer Situation ist. Da irgendwie Kräfte mobilisieren und da mitzumischen und das nicht einfach sagen, oh Arzt, helf mir, weil ich bin ja jetzt krank.
Ich frage mich jetzt gerade, wo fängt man da an zu recherchieren, ohne dass man jetzt verrückt wird vor der ganzen Googelei, wo man dann, man sagt ja immer, Google bloß keine Krankheiten, am Ende hast du Krebs. Das kommt bei dir jetzt natürlich, ist das natürlich ein bisschen irrwitzig. Wie geht man da ran, ohne durchzudrehen?
Man dreht auch durch. Also das muss man schon ehrlich dazu sagen. Natürlich gibt es Phasen, wo man diese Chaka-Mentalität, ja, wo man sagt, das schaffe ich alles und ne. Und dann gibt es die Phasen, da ist einfach zappenduster. Da geht's dir scheiße. Du hast keinen positiven Blick in die Zukunft und musst dich an irgendetwas hangeln, damit du den Tag überstehst.
Also, was war das?
Ich hatte gute Freunde, die mir geholfen haben, die kamen vorbei, haben mir was zum Essen gebracht, ja, die haben sich halt quasi um mich gekümmert. Und das war in meinem Fall, und ich habe irgendwie trotz dieser schlimmen Phasen auch die Positivität, die ich schon immer in meinem Leben hatte, nie ganz verloren.
Und glaubst du, im Nachhinein betrachtet ist das das beste Medikament, was du dir selbst hast verabreichen können?
Du meinst an sich selbst glauben?
Ja, diese Positivität und diese innere Kraft oder wie auch immer du das nennen möchtest.
Ja, also natürlich, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, macht die Ernährung einen großen Faktor. Und natürlich macht eine gute medizinische Versorgung was. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist das, was wir von uns selbst glauben und ob wir imstande sind und eben nicht angstvoll durch den Tag zu gehen, weil dann wird die Angst irgendwann mal Teil von mir, sondern dass man die ja dann auch wieder weg, dass man Strategien herausfindet für sich, was auch immer das ist, diese Angst wieder wegzuschicken, weil die ist da, du bist 30, du wolltest noch mindestens doppelt so alt werden und du hast keinen Bock jetzt zu sterben. Und da hat man natürlich täglich Angst. Das ist was ganz anderes, als wenn man, okay, man hat vielleicht jetzt gerade mal keine Kohle oder irgendwas anderes, aber das ist so eine ganz existenzielle Angst, die kann ich auch mit nichts anderem vergleichen. Und aber diese immer wieder wegzuschieben, die zuzulassen, klar, also zu sagen, okay, ich bin jetzt traurig und ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber eben momentan bin ich noch da.
Und was für Strategien kannst du die beschreiben? Hast du die schon mal irgendwie ausklabüstert, wie du das geschafft hast, mit den verschiedenen Angststadien umzugehen oder wie du gesagt hast, sie wegzuschicken? Weil ich meine, diese Angst, die hat ja jeder auf unterschiedlichste Art und Weise. Der eine hat eine Existenzangst, der andere, wie du, gesundheitliche Aspekte oder Beziehungsprobleme, wo man da Ängste hat. Wie geht man an sowas ran, um sich nicht vereinnahmen zu lassen davon und kräfteraubend sich dem hinzugeben. Mhm. Du weißt, was ich meine.
Ich kann nur sagen, wie ich das gemacht habe, und ich glaube, es gibt sicherlich irgendwelche Strategien, die in Büchern stehen. Die habe ich alle nicht angewandt.
Gut.
Ich war dankbar, dass es eben zum Beispiel in meinem Fall noch nicht so spät war, dass man mich nach Hause schickt zum Sterben quasi, sondern dass das noch ein Stadium war, wo es eine Chance gibt. Und die Dankbarkeit hat mich sozusagen dahin geleitet, dass ich sage, dass es möglich ist.
Ja.
Und ich habe irgendwann mal diese Statistiken, die es überall gibt, ja, wie viel was und wann kommt, ob es zurückkommt und mit welcher Prozent, das ist wirklich was, da kannst du dich verrückt machen. Und ich habe einfach irgendwann mal gesagt, jetzt nicht mehr danach schauen, jetzt nicht mehr gucken, was irgendwelche Studien oder Ärzte irgendwann mal zusammengetragen haben, sondern
hier in rein,
ja,
gucken, ne?
Genau. Und das war jetzt meine, die hilft wahrscheinlich jetzt nicht so viel weiter, weil es keinen Plan 1, 2, 3 gibt. Das muss man machen.
Wo gibt's den schon so, ne?
Ja, aber das gibt's ja auch häufiger mal. Mach das und dann geht's dir so. Aber
ja, das kann man ja auch nicht auf alle vereinheitlichen. Aber das ist ja quasi gelebte positive Psychologie, ne? Also natürlich sind um uns herum wilde Sachen unterwegs und es laufen Dinge mehr als schief und viele Sachen sind auch traurig und traumatisch. Aber wie du sagst, es gibt immer irgendwie, wenn es nur ein winziger kleiner Strohhalm ist, den du ergreifen kannst, wo du sagen kannst, ey, da schöpfe ich Hoffnung, um das Stichwort, was du vorhin im Vorgespräch schon mal hast fallen lassen, nochmal aufzugreifen. Da ist was, das gibt mir Kraft, das kleine Glück, ne, da sind wir auch da wieder. Und dann hast du deine Energie und deine Konzentration darauf fokussiert.
Ja? Ja, also die kleinen Sachen, die mich im Alltag glücklich gemacht haben, inmitten der Chemotherapie, wo man eine Nacht nicht geschlafen hat, wo man Schmerzen hat. Das war alles per se ziemlich mies zu dieser Zeit. Aber dann gab es halt eben diese Kleinigkeiten, die es dann noch lebenswert gemacht haben. Mhm. Und eben so, dass man den Kopf nicht im Sand stecken ließ. Und das ist das irgendwie, was ich so wichtig finde, weiterzugeben, dass man, dass das mit der Hoffnung, dass das immer eine Möglichkeit ist, also daran zu glauben.
Denkst du, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss und dann auch dazu steht? Ne? Jetzt warst du da in dieser Transformation, kann man es ja nennen, also dein bisheriges Leben stand auf dem Kopf, ja. War komplett auf Eis gelegt erstmal, mhm, in dieser Zwischenphase. Was für Gedanken gingen dir durch den Kopf? Welche Entscheidung hast du für dich getroffen, wie es danach weitergeht?
Diese Entscheidungen, die kamen alle nicht gleichzeitig, mhm, sondern so stückweise. Also ich habe zum Beispiel während der Chemotherapie angefangen, mich mit so Nahrungsmitteln zu beschäftigen und geguckt, was mir eigentlich gut tut und was nicht. Und im Nachhinein ist mir dann durch auch eine andere Ärztin, die sich so mit den biochemischen Prozessen im Körper auskennt, da sind mir, ist mir alles Mögliche aufgegangen. Das habe ich plötzlich verstanden. Also ich habe sozusagen meinen Kühlschrank ausgeräumt und meinen Vorratsschrank und habe geguckt, was da drin ist, was mich nährt und oder was da drin ist, was mir schadet.
Das ist auch total schön symbolisch, oder? Das kannst du ja mit vielen Sachen machen. Genau. Was nährt mich und was schadet mir? Toll.
Ja, und letztlich kann man das jetzt übertragen aufs ganze Leben. Ich habe das mit Bekanntschaften genau das Gleiche gemacht. Also gehst irgendwo hin und danach fühlst du dich wie ausgekotzt. Das passiert mir heute sehr, sehr viel weniger als damals noch. Mhm. Weil ich nicht immer diejenige bin, die irgendwie auf der Party Stimmung macht und danach bin ich fertig, ja, mhm, sondern das ist einfach ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Und genauso gut, mit was verbringe ich meine Zeit? Möchte ich gehetzt, gestresst durch das ganze Leben gehen? Oder gibt es da auch so vielleicht einfach stressige Zeiten, die aber dann auch endlich sind, also die irgendwann mal wieder einen Endpunkt haben. Und das ist so Selbstfürsorge, mit der ich angefangen habe. Dieses Wort kannte ich früher noch nicht mal.
Mhm. Und bei dir war es jetzt natürlich auf die harte Tour gelernt. Wie glaubst du, kann man das präventiv angehen, wenn man das nicht so um die Ohren gehauen bekommt wie du? Oder also ich habe das Gefühl, dass es viele Leute gebrauchen könnten, mal ihren Kühlschrank auszuräumen, ihren emotionalen oder ihren richtigen Kühlschrank. Was gibst du denen an die Hand, dass du sagst, ey Leute, ich habe es auf die Art gelernt, ihr müsst nicht bis dahin warten?
Gibt so einen englischen Ausdruck oder Satz, den ich ganz gern mag, da weiß nicht mehr, welcher Schlaue das gesagt hat, aber der sagt, the problem is you think you have time. Und ich hatte auch gedacht, ich habe Zeit für all das, was noch da so auf meiner inneren Wunschliste stand. Und ich muss mich ja jetzt nicht gesund ernähren, weil das reicht ja, wenn ich 50 geworden bin. So, jetzt kann ich ja mal auf die Kacke hauen, flapsig gesagt. Ich glaube, wir sind zum einen Gewohnheitstiere und zum anderen brauchen wir oft Wake-up-Calls. Aber manchmal genügt es auch, wenn die klein sind. Wenn ich ehrlich bin, es gab so einige, die ich vorher hatte, aber die wollte ich einfach auch nicht hören. Ich wollte die drüber gehen. Ich weiß es nicht, ob unser Leidensdruck groß genug werden muss, dass wir was verändern. Ich merke schon ein bisschen, dass sich das Bewusstsein ändert und dass auch Menschen, ohne dass ihnen was Schlimmes widerfahren ist, sagen, ich will mich nähern, wirklich, mit verschiedensten Sachen. Ich bin es mir wert. Aber das machen jetzt vor allem jüngere Menschen, so ist es so die Älteren, die müssen es oft noch auf die sehr harte Tour miterleben und erfahren. Und manchmal kann man eben das nicht verhindern. Mhm. Und dann hast du zwei Chancen. So weitermachen wie bisher. Oder was auch immer es ist, ist für jeden ist es ja was Individuelles, das zu tun.
Ja. Und du bist ja mittlerweile schon, ja, ich würde fast sagen, eine größere, große Instanz, zumindest eine Vorbildfunktion oder eine Mutmacherin, kann man es vielleicht auch nennen, in Bezug darauf, dass man sich eben Gedanken macht, ne, wie man sich nährt. Möchtest du da nochmal auf das Thema eingehen, wie du dich auch in diese Thematik der Ernährung und des gesunden Essens und des gesunden Lifestyles, wie du dich da neu reingedacht und verliebt hast und wie du diesbezüglich heutzutage agierst?
Mhm. Also alles hat angefangen damit, dass ich in der Chemotherapie oder kurz danach habe ich einen Artikel über die Milch gelesen und dass es vielleicht gar nicht so ein gesundes Lebensmittel ist, wie wir glauben. Und dann habe ich die einfach mal weggelassen über 3-4 Wochen. Und was ist passiert? Ich hatte ganz dicke Beine durch die Wassereinlagerungen.
Vorher oder nachher?
Vorher, weil durch die Operation und die Lymphknotenentnahme wurden die halt ganz dick. Mhm. Nicht immer, aber immer wieder so phasenweise, was mich natürlich sehr belastet hat und auch was war schmerzhaft. Und dann habe ich eben diese Milch weggelassen und schwuppdiwupp, die Wassereinlagerungen verschwanden.
Gibt es eine Erklärung für? Wie funktioniert das?
Naja, Milch ist säurebildend, ja, schwemmt auf, ist, was die Proteine angeht, die tierischen Proteine, ist einfach nicht optimal für unseren Körper. Und jemand, der so einen Einschnitt hatte, der kann das vielleicht noch mal viel intensiver spüren als jemand, der quasi gesund durchs Leben geht. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja interessant. Und dann habe ich angefangen, Käse nicht mehr zu essen. Ich habe liebend gerne Fisch und Lachs und alles gebraten. Dann habe ich was über Fisch gelesen und bin ich da weiter tiefer reingegangen, habe gemerkt, das ist voller Schwermetalle, Quecksilber und Co.
Also, hast du vorher Fleisch gegessen schon?
Nee, ich war seit ich 17 bin vegetarisch, aber eher so der Pudding-Vegetarier, also ganz ungesund.
Was heißt das?
Ja, Fast Food, viel Pizza, viel Pasta, viel McDonald's Pommes, so. Halt, dass es satt macht, ja. Aber nicht diejenige, die Salat gegessen hätte, ja. Oder Gemüse. Genau. Und Fisch habe ich eben auch gegessen. Und dann habe ich herausgefunden, dass Fisch einfach echt ein toxisches Lebensmittel ist. Und das wollte ich einfach nicht mehr essen.
Durch die Verschmutzung der Meere oder durch den Fisch an sich?
Naja, du musst dir vorstellen, dass die größten Fische, zum Thunfisch, der frisst die kleineren Fische. Mhm. Und damit hat er einen viel höheren Toxic Load, nennt man das, mhm. Weil diese kleinen Fische diese ganzen Giftstoffe aufnehmen, mhm. In ihrem Fleisch haben und der große Fisch frisst die alle. Also wenn man schon Fisch isst, dann am untersten Ende der Nahrungskette zum Beispiel. Ja. Oder etwas wie eine Bachforelle oder sowas, was halt rein ist. Genau, und das sind halt solche Sachen, die mir aufgegangen sind. Und dann habe ich immer mehr so an mir herumprobiert, wie ich auf was reagiere. Und letztendlich stand das halt fest, ich ernähre mich rein pflanzlich.
Ja. So, hat das Umfeld darauf reagiert?
Ja, also zuerst hieß es natürlich, keine Ahnung, was machst du denn da? Das kann ja nicht gut für dich sein, vor allem, weil du so krank bist.
War das noch während der Chemo?
Nee, das war dann irgendwie so danach. Ja. Mhm. Aber mittlerweile, und natürlich muss man sich dann immer konfrontieren, wenn man irgendwo zum Essen ist, bin ich nicht diejenige, die darüber erzählt, sondern ich werde die ganze Zeit gefragt, ob mir nicht irgendwelche Proteine oder sonstige Vitalstoffe fehlen. Mittlerweile hat es jeder intus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Heimat bin, meine Mama, die kauft extra dann alles ein und guck mal, das habe ich extra für dich. Und cool. Das ist total schön. Und ich merke auch, wenn sich Menschen auch auf den Weg machen, ist es noch nie negativ gewesen, sondern es springt immer was Positives für deren Gesundheit auch raus.
Total. Aber auch da ist jetzt meine subjektive Meinung, ist da echt ein großer Trend am Entstehen. Ne? Also zum einen der Umweltcharakter, Zum anderen auch der gesundheitliche Aspekt, ne, welche Vorteile es hat. Schön, dass wir hier im veganen Café sitzen auch. Ne? Habe ich nicht so super rausgesucht.
Nicht umsonst rausgesucht, ja.
Und wie ist die Entscheidung gereift oder wie war der Werdegang, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt auch, wie nennst du dich, vegane Ernährungsberaterin?
Ja, dadurch, dass ich das halt dann alles an mir selber ausprobiert habe und alles eingeschlungen habe und gelesen habe, habe ich mir gedacht, irgendwie willst du dich gerne austauschen. Und zwar nicht mit denen, die kritisch dir gegenüber sind, sondern naja, vielleicht kann ich mich da irgendwie weiterbilden oder ausbilden lassen. Und in der Tat war auch so eine Nacht- und Nebelaktion. Ich habe davon geträumt, ich werde vegane Ernährungsberaterin. Und dann habe ich am nächsten Tag dann geguckt, was es da für Angebote gibt. Und in der Tat gab es dann in Berlin was, eine Modulausbildung, und da habe ich mich dann sofort angemeldet. Mhm. Und da habe ich mich dann ausbilden lassen und war dann Anfang 2015, habe ich eben das Zertifikat bekommen. Und man nennt sich dann nicht nur so, sondern da hat eine Ärztin mich geprüft und ich darf mich tatsächlich auch so nennen.
Das heißt, die Leute rufen bei dir an, du machst auch Coachings, wahrscheinlich auch im Internet über Skype, oder wie läuft sowas bei dir ab? Wie kann man sich beraten lassen?
Ja, genau. Also,
oder inspirieren lassen oder wie auch immer man das nennt?
Meiner Website kann man so ein paar Sachen nachlesen und dann kommt natürlich jeder mit seinem eigenen Päckchen. Also manche möchten zum Beispiel einfach gesünder leben, manche möchten abnehmen, manche möchten zu ihrer Krebserkrankung etwas tun oder wissen nicht, wo sie da eigentlich anfangen sollen, vielleicht die tierischen Produkte zu reduzieren, weil, wie du gerade sagtest schon, man kann es schon irgendwo lesen, ja, dass dieses, wenn man sich so ein bisschen um die Ernährung schert, dass das was Gutes bereithalten kann. Und da kommen eigentlich viele, die einfach auch Impulse brauchen, um weiterzumachen für sich selber.
Ja. Und das kann, Ermutigung auch.
Genau, und das kann man sowohl über Skype als auch mich persönlich treffen, wenn man in der gleichen Stadt einfach mal ist oder so, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Schön. Finde ich ein höchst spannendes Thema. Ich bin zumindest gerade auf dem Weg, vegetarischer zu leben. Ich habe mich auf dem Weg gemacht. Ne? Das ist ja der erste Schritt, um den geht's. Du hast gerade gesagt, du hast davon geträumt, vegane Ernährungsberaterin zu werden. Und dann hast du sofort angefangen zu recherchieren und dich dahingehend aufzumachen. Das habe ich jetzt bei dir schon ein paar Mal rausgehört. Du hast sehr intuitive, du agierst intuitiv. Ne? Du wachst in Anführungsstrichen auf und hast Gedanken, Wünsche im Kopf oder im Bauch oder wo auch immer. Und dann machst du die, dann gehst du die an. Und die mögen manchmal utopisch oder verrückt klingen. Woher nimmst du diesen Mut und diesen Tatendrang?
Ja, ich habe nichts zu verlieren.
Ja.
Also.
Worauf auf morgen, also warum auf morgen warten?
Natürlich ist dann, wenn man sowas im Kopf hat, dann braucht es Ausdauer und ne, dass man das auch einfach umsetzt. Aber ich finde, wenn ich etwas mit mir rumschleppe und daran ganz oft denke, dann wäre es unterlassene Hilfeleistung quasi.
Für das persönliche Glück. Oh, das ist schön.
Wenn man es nicht probiert. Ja, und das ist es einfach irgendwie. Ich kann es dir nicht sagen, warum ich das sage. Menschen, die von meinen Projekten jetzt erfahren, weil sie Freunde sind oder Familie, die langen sich schon manchmal an den Kopf. Aber ich mache es trotzdem. Ich, weißt du, ich kann es dir nicht erklären, warum ich es mache. Ich habe so einen inneren Drang, dass ich das machen muss.
Ja. Das ist, auch wenn es mal schief geht, aber dann kannst du einen Haken dran machen, dass du es probiert hast. Ne?
Ja. Anders lerne ich es halt auch nicht.
Und wie sieht dein Alltag aus, wenn du jetzt Ernährungscoach bist, wenn du hast auch ein Buch geschrieben, über das möchte ich auch noch gleich ein bisschen was wissen. Du machst auch Veranstaltungsformate, du kommst jetzt gerade von der Lesung, was du hier in der Gegend, die du gestern hier in der Gegend hattest. Was machst du den ganzen Tag?
Das frage ich mich auch manchmal. Also ich mache natürlich liebend gerne grüne Säfte, grüne Smoothies, ja. Die sollten in meinen Tag. Und ansonsten spinne ich an diesen Ideen rum, die ich gerade schon erzählt habe. Ich mache entweder eine Ernährungsberatung oder ich mache jetzt, das macht mir auch sehr viel Freude, ich lese aus dem Buch, das ich geschrieben habe.
Wie heißt das?
Retreat Yourself. Loslassen und neu beginnen.
Und ich habe dir eins mitgebracht.
Nein, oh.
Es ist noch ganz frisch verpackt, da muss noch gleich ein Autogramm rein. Ja, und vor allem, also ich kenne es ja schon aus dem Internet, so live und in Farbe habe ich es mir extra noch nicht geholt. Loslassen, das hat mir im Untertitel besonders gefallen, weil das ist so wichtig, oder? Loslassen in vielerlei Hinsicht, weil nur dann kann ja auch Neues entstehen. Mhm. Ne? Wie bist du auf den Untertitel gekommen, Loslassen und Neues?
Ehrlich gesagt, das war eine Idee vom Verlag. Mhm. Und ich habe sofort gesagt, das passt. Aber von daher, Loslassen ist ganz wichtig. Ja, klar, also loslassen und dann zulassen, ja, glaube ich.
Es gab mal so einen schönen Spruch, ne? Also das Leben oder das Teil des Glückes bestehen aus dem Wort lassen, ne? Zulassen, okay, loslassen und weglassen.
Ah, weg. Ne? Ja, super. Das könnten wir, das finde ich sehr, sehr gut.
Ja, und das bezieht sich auch wieder auf deine Aussage von eben. Du hast gewisse Dinge dann eben auch weggelassen, ne? Also seien es jetzt Menschen, seien es jetzt Nahrungsmittel, seien es Gewohnheiten und dergleichen. Da steht auch noch dabei, und da spannt sich auch wieder der Bogen zu mir und im Podcast und generell meinem Thema, meine lebensrettenden Rezepte für Gesundheit und Glück. Total schön, total schön. Wie ist es, das Gefühl, so ein Baby hier in der Hand zu haben, so das Buch, das ist ja auch total ästhetisch.
Ganz verrückt. Also das ist auch sowas, ich habe irgendwie insgeheim so einen Wunsch mal gehabt, das so ein bisschen aufzuschreiben.
Aber deine Geschichte findet man auch darin?
Ja. Ja. Aber natürlich, ne, in unserer Gesellschaft trauen sich so wenige dran zu glauben. Deswegen habe ich das auch nie wirklich laut ausgesprochen. Ja, und dann mit einer Schicksalsbegegnung habe ich plötzlich mit dem Kösel Verlag bin ich in Kontakt gekommen. Und so sind die Dinge in Gang gekommen. Und jetzt ist das ist unglaublich, das zu haben und da drin das geschrieben zu haben und auch noch, dass ich da oben drauf auf dem Cover bin. Also das ist ein ganz verrücktes Gefühl noch immer. Ja, das muss ich einfach so sagen. Das ist
letztes Jahr rausgekommen, ne?
Ja, genau, im Oktober 2017. Mhm. Das ist Dankbarkeit, das ist auch ein bisschen Stolz, ein bisschen Demut, es ist alles so.
Und wenn du jetzt so eine Lesung machst, wie gestern, welche Menschen sitzen da und wie sind die Reaktionen?
Das ist ganz witzig. Ich habe immer die gleichen Typ Menschen in solchen Lesungen. Ich gucke ein bisschen drauf. Es gibt immer die verschränkt, mit verschränkten Armen da sitzen.
Ja, kenne ich.
Versteinert, keine Miene verziehen.
Weil sie sich ertappt fühlen auch?
Ich weiß es nicht, woran das liegt. Mhm. Vielleicht wollten sie mal gucken, was die da so macht. Oder sie haben mal gehört oder sie wurden geschickt oder so. Dann gibt es welche, die kommen, weil sie auch eine Krebserkrankung haben oder hatten, natürlich, um sich vielleicht da Inspiration oder auch so, da stehen auch ein paar Sachen drin, ich gehe einfach anders an Dinge ran und ich hinterfrage auch unser System zum Beispiel und sowas. Aber das hoffentlich, und das ist meine Botschaft, nicht so, dass ich das mit der Keule quasi mache, sondern das ist einfach mein Gefühl dazu und das teile ich und das kommt häufig auf Resonanz. Und dann sind es Menschen, die mehr über Ernährung erfahren wollen. Mhm. Genau.
Und kommen da auch emotionale Geschichten zutage? Gerade wenn du sagst, da sitzen Leute mit Erkrankungen, kriegst du auch E-Mails, kriegst du auch Feedback auf anderen Kanälen?
Ganz viel.
Ja. Wie gehst du damit um?
Ich muss aufpassen, also ich habe zum Beispiel am Anfang, da gab es das Buch auch noch nicht, habe ich Beratungen für Krebspatienten umsonst angeboten. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass das ganz viel Energie zieht und vor allem wird diese Arbeit, die ich mache, zu wenig wertgeschätzt. Ja. Mir wurde dann, man sagt ja so schön, ich habe den kleinen Finger gereicht und dann wurde die ganze Hand oder der Arm genommen. Und das war dann tatsächlich so, dass mir das viel zu viel wurde.
Ja, das ist ein Fulltime-Job, ne?
Ja, und es sind halt dann auch, da wirst du dann kontaktiert wegen ganz kleinen Sachen und kannst dann nicht immer sofort darauf reagieren, dann wird dir das übel genommen. Und das war dann keine gute Balance. Ja. Mittlerweile kriege ich natürlich E-Mails, die ihr Herz ausschütten und ich versuche, alle zu beantworten. Ja. Was aber auch viel Zeit in Anspruch nimmt, was natürlich
Das ist natürlich bei so einem, ja, ich habe jetzt natürlich nicht mit schweren Krankheiten nicht immer zu tun. Ich kriege auch krasse Lebensgeschichten. Ne? Also wenn man sich Glück auf die Fahne schreibt, dann ist man schon auch so ein bisschen Seelsorger der Nation. Ne? Mhm. Finde ich nicht schlimm, weil ich liebe Menschen und ich finde es spannend, die verschiedenen Geschichten zu hören. Aber je nach Lebenslage braucht es da einfach handfeste Professionalität in manchen Bereichen. Und ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch ohne psychologische, therapeutische Ausbildung. Ne? Das muss man aufpassen, ja, dass man den Ansprüchen, die von außen an einen gestellt werden, bewusst oder unbewusst, dass man denen gerecht werden kann und möchte, ne? Im Rahmen von dem, was man halt geben kann und möchte. Muss ja auch gucken, dass die eigene Batterie voll bleibt. Ne?
Das stimmt.
Wie füllst du deine Batterie auf? Du hast gesagt, Achtsamkeit war für dich vorher keine Thematik. Das sieht heutzutage anders aus, gehe ich davon aus?
Ja, mittlerweile redet jeder von Achtsamkeit. Ich finde, das ist jetzt nicht einfach irgendwo sitzen, ja, und irgendwie eine Tasse Tee trinken. Es ist es auch mal, aber nicht nur. Das ist vor allem, dass man alles, was der Alltag so bereithält, also für mich ist es so, das bewusst anschaut. Mhm. Also, dass ich kann auch mal einen Kraftausdruck verwenden. Jawohl. Und trotzdem bin ich achtsam. Verstehst du, was ich meine? Ich muss jetzt nicht säuseln die ganze Zeit. Ja. Aber ich glaube, Selbstverantwortung ist da einfach ein gutes Thema. Ja. Also dieses, wie es mir geht, dafür bin ich selbstverantwortlich. Und natürlich kann ich mir Hilfe holen. Therapeuten, Ärzte, Mediziner, was auch immer. Aber ich bin einfach selber verantwortlich und deswegen weiß ich, dass mir Stille unglaublich gut tut, Natur. Ich war früher nie alleine quasi, ich habe immer irgendwie was gemacht und das habe ich jetzt zum Beispiel, um auf die Frage zurückzukommen, kultiviert und ich mag es, Gedanken kreisen zu lassen. Mhm. Da sammle ich Kraft.
Mhm. Und da entstehen auch ganz tolle neue Sachen. Zumindest ist es bei mir so. Mm, ja. Aber um Gedanken kreisen zu lassen, braucht man eben Raum und Zeit. Und den muss man sich ganz bewusst schaffen. Ne?
Ja.
Und das finde ich eben, vielleicht bin ich auch deswegen unter anderem auf deinem Profil so hängen geblieben, weil es halt so schön natürlich ist und natürlich auf vielen Ebenen. Ne? Ich meine, du bist natürlich, du strahlst mich jetzt hier auf dem Sofa genauso an, wie du mich vom Buchcover anstrahlst. Ne? Das Gespräch entsteht natürlich, nichts ist, also alles ist echt. Ne? Und deswegen finde ich es auch sympathisch, dass du sagst, man kann auch Kraftausdrücke verwendend achtsam sein. Das kann ich nur zu 100% unterschreiben, weil das Leben ist nicht immer, muss ich dir nicht erzählen, das Leben ist nicht immer rosarot und leicht. Ne? Und die ganze.
Ich glaube, wenn wir das suggerieren, gerade du jetzt zum Beispiel in so einer Position oder auch ich, dann bedeutet das ja, dass jemand, der das sieht, hört, wie auch immer, denkt, es muss immer alles glatt laufen. Ja. Ganz und gar nicht. Sondern man kann halt einfach nur versuchen, durch die Selbstverantwortung das Beste da rauszuholen. Und natürlich geht es auch uns allen mal scheiße, ja. Mhm. Aber ja, das ist so das Wichtige.
Finde ich total gut. Ich arbeite gerade an einem neuen Vortragskonzept in Anführungsstrichen. Und das ist auch so, dass der Arbeitstitel ist die Entmystifizierung des Glücks, ne? Weil wir das immer so hochstapeln und so sagen, ja, und jetzt müssen wir irgendwie von allen Seiten noch glücklich sein und rennen wie die Honigkuchenpferde durchs Ländle. Und nee, meine Güte, bloß nicht. Ne? Also wir, ja, allround genau das, was wir gerade eben erzählt haben.
Ich glaube, es ist schon mal wichtig, einfach das Jammern wegzulassen.
Und lösungsorientiert zu agieren und zu denken.
Ja.
Also wenn ich sage, okay, ich fühle mich gerade nicht gut, weil hier im Hinterhof zieht es, dann ziehen wir halt um. Ne? Also ich meine, dass man Bedürfnisse wahrnimmt, äußert und dann lösungsorientiert anpackt. Ne? Ja. Und nicht in dieser passiven Rolle feststeckt und sagt, alles ist scheiße und so ist es jetzt. Ne?
Genau.
Ja.
Das ist, glaube ich, das ist schon der erste Schritt, wenn man so vom, wie finde ich Glück oder sowas, ne? Einfach mal, du bist dafür selber verantwortlich. Mach halt das.
Aber setzt das nicht auch schon wieder unter Druck, manche Menschen, wenn du sagst, es gibt ja Menschen, die sind in den utopischsten Lebenssituationen, ne? Und wenn du dann sagst, du bist letztendlich selbst dafür verantwortlich, wie du dich fühlst, was glaubst du, wie die Leute dann reagieren?
Nicht nur, wie du dich fühlst, sondern wie du lebst, glaube ich.
Okay.
Also, jetzt das Beispiel jetzt anhand meiner Krankheit. Ich habe halt viele Menschen kennengelernt, die halt sagen, der Arzt soll jetzt mal was machen. Ich will wieder gesund werden.
Ja.
Das meine ich damit. Ja. Und der Arzt macht hoffentlich alles Menschenmögliche. Aber um gesund zu sein und zu bleiben, hat man einfach einen Anteil dann so.
Dass du andere Stellschrauben einfach noch mitdrehen kannst. Stichwort Ernährung und so.
Ne? Ja, und ich meine, es ist einfach auch zu vermessen zu sagen, hey Arzt, mach mal. Mhm. Ich will damit nichts zu tun haben. Mhm. Und da fängt es, glaube ich, an. Mhm. Und das kann man vielleicht, also zumindest merke ich das in meinem Leben, in andere Bereiche, im Privatleben, im Geschäftsleben übertragen.
Ja. Zwei Fragen liegen mir noch am Herzen. Du veranstaltest ja auch Workshop-Formate und Retreats. Wie kann man sich so einen Ablauf vorstellen? Was erlebt man mit dir?
Ganz viel Quatsch natürlich.
Ja. Ich liebe Quatsch machen.
Nee, es ist immer anders. Es kommt auch auf den Ort an, wo man ist. Und es kommt darauf an, wo ich den Fokus hinlege. Also,
welche Leute dabei sind.
Auch ja, ja, klar, genau. Also es ist immer der Part Ernährung dabei. Alle meine Retreats sind vegan. Das heißt, wenn jetzt jemand vegetarisch oder wie auch immer lebt und einfach mal ein bisschen Inspiration will, was kann ich dann eigentlich zum Frühstück machen, wenn ich mal auf Eier und Käse und Wurst verzichten will, dann findet er da Inspiration, weil das ist immer mein Part. Und natürlich auch das Spielerische, wir machen Ausflüge, wir erlernen was, wir gehen in die Natur, so. Und dann gibt's oft Yoga dabei. Und in manchen Retreats gibt's auch Körperpsychotherapie. Das ist eine Art und Weise, die habe ich selbst kennengelernt in meinem stationären Aufenthalt in der psychotherapeutischen Klinik. Und die Person, die damals mit mir gearbeitet hat, die habe ich angeschrieben und die ist mittlerweile eine Verbündete quasi geworden. Und die kommt an manchen Retreats mit und da geht es ganz tief. Also die hat einen therapeutischen Hintergrund und da ist das Thema Loslassen ganz groß. Mhm. Genau, und wer weiß, was und es noch so alles gibt. Ich hätte da noch so ein paar Ideen, Tina.
Oh, you never know. Ich bin für alle Quatschtaten bereit. Ich bin gerade am Überlegen, mit welcher Frage ich abschließe, was schöner ist. Okay,
vielleicht alle zwei?
Ja. Fangen wir vielleicht mit dem Tieferen an und hören mit dem Leichteren auf. Wenn da Leute da draußen sind, die den Podcast hören, die gerade in einer echt schweren Situationen stecken. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt beruflich, finanziell, privat, beziehungstechnisch oder eben auch gesundheitlich. Wie machst du den Mut? Was möchtest du wünschen?
Ich möchte Menschen wünschen, dass sie dieses Geschenk, das wir durch unsere Eltern irgendwie auf diese Erde gelangt sind, ein ganz schön großer Zufall ist. Und Zufälle gibt's ja bekanntlich nicht. Und dass wir alle unsere mehr oder weniger schweren und leichten Pakete tragen und dass es Phasen im Leben gibt, die ganz, ganz schwer sind. Und ich kann immer nur sagen, die werden auch wieder leichter und die halten dann was bereit, woraus wir schöpfen können. Und einfach diesen Atem, diesen langen Atem haben, diesen Mut haben, das irgendwie, die Ressourcen eben zu schauen, wo man die herkriegt und das durchzustehen, weil es wird wieder besser. Das ist das, so habe ich mich durch meine Phase gebracht, weil ich wusste, es wird wieder besser. Und
weil du dran geglaubt hast.
Ich habe dran geglaubt. Mhm. Ja, das ist so das, was, weil mit anderen schlauen Sprüchen bin ich nicht gut. Ich kann jetzt nicht sagen, Rezept, hier mach das und dann wird es so, aber ich glaube daran, dass es wieder besser wird und wieder gut wird und wieder heil wird.
Stichwort Rezept, jetzt hast du es mir vorweggenommen. Ich habe das schöne Buch mit den Rezepten drin. Welche Art Rezepte findet man?
Man findet alles, was heißt alles? Das Buch hätte noch dicker sein können, aber natürlich gibt es auch Rezepte, die man am Herd kochen kann.
Ja.
Das ist auch drin als kleiner Part. Aber auch, wie man gesund und glücklich durch die Welt geht. Also da geht es zum Thema Wasserqualität, welches Wasser man trinkt zum Beispiel. grüne Smoothies, grüne Säfte, also in dieser ernährungsgesundheitlichen Schiene. Dann aber auch vielleicht mal wieder auf den Spielplatz gehen, im übertragenen Sinn. Ja, also die Kinder spielen alle immer, wir spielen nie mehr. Ja, so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit und dieses Verkopfte. Da spreche ich drüber oder schreibe ich drüber.
Wie man es loslassen kann, ne? Wie man wieder gewinnen kann.
Ja. Und ja, auch so Praktisches, dass wir in unserem Schlafzimmer beispielsweise sollten wir halt einfach diese ganzen Screens raushauen, weil die tun uns nicht gut, die stören unseren Schlaf und dann können wir halt auch am nächsten Tag auch nicht da sein. Ja. Und früher hatte ich das ja so und heute ist da jetzt. Und solche Dinge halt.
Einfach also ganzheitliche Anregungen und Rezepte für ein gutes Leben. Hast du ein Lieblingsrezept zum Schluss?
Ein Lieblingsrezept? Ja, mein Wow-Kakao. Was ist das? Also man denkt sich natürlich so, okay, wenn man jetzt vegan und vor allem zuckerarm und sowas leben möchte oder leben will, gönnt man sich nichts mehr. Das stimmt aber nicht. Ich gönne mir sehr oft und sehr gerne was. Und unter anderem eines, was ich gerne jeden Tag mache, ist mein Wow-Kakao. Der besteht aus Rom-Kakao, aus ein bisschen Kokosblütenzucker, aus Vanille, aus Zimt und aus einer Pflanzenmilch. Ja, und dann wird es so eine nährende, also nicht so wie so ein, ich mache jetzt Werbung, Nesquik, so ein Ding, das nur nach Zucker schmeckt, sondern so wirklich so eine nährende, warme Flüssigkeit, weil ich habe aufgehört, irgendwann mal Kaffee zu trinken und nehme das jetzt stattdessen. Und das ist mein Lieblingsrezept, jetzt ganz praxisorientiert.
Ich erfrage das genaue Rezept oder ich finde es auch da drin.
Dann werde
ich das in der Podcast-Beschreibung gerne kurz anteasern, weil das möchte ich ausprobieren. Wow, Kakao, also wie
so,
wow.
Ja, so habe ich ihn halt genannt, ja, weil schön, er für mich wow ist.
Und mit diesem Wow-Erlebnis beende ich die Folge. Wir sind schon bei einer guten Dreiviertelstunde
mega verquatscht.
Ein Flow, zack. Merle, auch übrigens ein wunderbarer Name, steht auf meiner Namenswunschliste. Also ganz, ganz toller Name. Das nur nebenbei. Ich bedanke mich für deine Echtheit, für deine Zeit, für deine Geschichten, für deine Einblicke. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich kann nur sagen, schön, dass es dich gibt.
Schön, dass es dich gibt, dass du Lust auf sowas hast. Es ist nicht selbstverständlich, weil es schon noch ein Tabuthema ist, glaube ich. Merke ich zumindest. Und ja, finde es ganz toll, was du machst. Und bitte, bitte weiter so.
Ja, und wir werden uns wiedersehen, in welcher Konstellation auch immer. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Und
das ist sicher.
Quatschtaten, die die Welt verbessern. Und ja, danke Merle, gell? Bis bald.
Danke dir.
Liebe Grüße und bis bald. Ciao, ciao.